Hallo und herzlich willkommen zu Aufschritt und Tritt, eurem Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Heute nehmen wir euch mit an einen Ort, über den viele nur ungern sprechen und der doch zum Leben dazugehört wie kaum ein anderer, der Tod. Ich bin in Sulingen unterwegs gewesen und habe einen Mann getroffen, der sich genau damit täglich auseinandersetzt. Christian Lanitz ist Bestatter und das schon in dritter Generation. Gemeinsam sprechen wir über seinen ungewöhnlichen Beruf, über den Umgang mit Trauer, über Abschiede, die so individuell wie die Menschen selbst sind und darüber, warum dieser Job viel mehr ist als das, was viele sich darunter vorstellen. Außerdem besuchen wir einen ganz besonderen Ort, den Wald der Ruhe. Eine alternative Form der letzten Ruhestätte, die zeigt, wie sich unsere Bestattungskultur langsam verändert. Dies ist eine Folge über ein sensibles Thema, die zum Nachdenken anregt und vielleicht auch ein Stück weit die Angst davon nimmt. Ich bin Melanie Schafe, euer Podcast-Host und wünsche euch nun viel Spaß mit der Folge Auf Schritt und Tritt.
Auf Schritt und Tritt.
Hallo und herzlich willkommen bei Auf Schritt und Tritt, einer neuen Podcast-Folge von eurer Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Melanie Schafe, mich kennt ihr und ich bin heute in Sulingen unterwegs. Und zwar habe ich mir jemanden an die Seite geholt. Stell dich bitte gerne einmal vor.
Ja, mein Name ist Christian Lanitz. Ich bin hier in Sulingen jetzt seit, ich weiß gar nicht, 25, 26 Jahren so der Ortsbestatter. Meine Familie aber schon 70 Jahre. Also wir sind so die Bestatter hier vor Ort, die sich um alles kümmern, um alle Fragen rund um das Thema Tod, Beerdigung, Vorsorge. Da sind wir die richtigen Leute.
Also wie ihr hört, liebe Hörerinnen und Hörer, heute geht's um Beisetzungen und Ähnliches. Aber vorher habe ich natürlich, wir müssen ja erstmal bei Null anfangen, sage ich jetzt mal. Ne? Wie bist du denn eigentlich Bestatter geworden und war das ein bewusster Wunsch oder eher Zufall?
Ja, also wie man eben schon gehört hat, erblich vorbelastet. Mein Vater ist Bestatter gewesen, mein Großvater ist Bestatter gewesen und ich muss ehrlich sagen, für mich gab es nie was anderes.
Also hat dein Umfeld quasi auch gesagt so, ja okay, machen wir so.
Ja, genau. Ach ja, der wird Bestatter. Also ich muss sagen, mein Bestatterwunsch, der ist an die, seitdem ich denken kann. 5, 6 Jahre war ich da und da habe ich gesagt, meine Freunde haben gesagt, ich werde Polizist, ich werde Feuerwehrmann und so weiter und ich habe gesagt, und ich werde Bestatter. Und ja, das war für die Leute manchmal so ein bisschen komisch.
Ja, also man sieht mein Gesicht natürlich jetzt nicht gerade, aber ich habe auch gerade so ein bisschen die Augen aufgerissen. Genau. So was, in dem Alter schon, ja, so früh?
Ja. Und also meine Kindergärtnerin zum Beispiel, die habe ich ja Jahre später dann nochmal getroffen und sie hat immer gesagt, also egal welches Kind viel mit Schwarz gemalt hat, hat sie sich immer große Sorgen gemacht, außer bei mir. Da war da schon immer alles klar, wer wird Bestatter, das läuft denn schon. Ja, das war so, ich sage immer, ich bin durch eine gute Schule gegangen. Ja. Also mein Großvater war, ich sag mal, Vollblutbestatter von ganzem Herzen, meine Großmutter auch. Und da bin ich ganz, ganz viel in meiner Kindheit gewesen. Und ja, so ist das irgendwie dann auf mich übergesprungen, dass ich gesagt habe, klar, Bestatter ist mein Ding und Familienunternehmen, das führe ich weiter. Und dann gucken wir mal, wo uns das noch so hinführt.
Also ich finde dieses Wort Vollblutbestatter, ich weiß gar nicht, was in meinem Kopf da drin vorgeht. Kannst du ein bisschen die Wolken lichten?
Ja, ich glaube einfach, egal in welchem Beruf, wenn man wirklich mit dem Herz dabei ist, dann wird es irgendwie was Gutes. Und ich glaube, so ist es bei uns auch, dass man merkt, dass wir mit dem Herzen dabei sind, dass wir die Leute, egal in welcher Situation, betreuen und begleiten und uns stetig informieren über Neuerungen, über Verbesserungen oder gegebenenfalls auch Verschlechterungen, dass wir immer eine gute Beratung geben können und dass die Leute bei uns immer wissen, ja, also der weiß, wovon er spricht und der macht das nicht so nur so nebenbei.
Eigentlich wollte ich dich fragen, wie dein Umfeld so reagiert, wenn dich jemand fragt, was machst du beruflich, aber das ist ja eigentlich auch selbsterklärend.
Ja, also mein Umfeld, die kennen mich und meine Familie halt schon immer so in dieser Art und Weise und mein Großvater war, die Leute sagen, ich komme sehr nach meinem Großvater, so in der Art und Weise und das war immer so ein Flachs. Also das war so ein Suliger Unikum, der so in die Kneipen gegangen ist. Früher war das ja noch so, ne? Mit dem Feierabendbierchen und so. Und dann ist mein Großvater in eine Kneipe gekommen und hat gesagt, eine Runde für alle meine zukünftigen Kunden. Und ja, also das war so, dementsprechend ging das sehr, sehr schnell, so in den 50er, 60er, 70er Jahren, dass wir irgendwie bekannt waren oder mein Großvater und seine Frau bekannt waren wie ein bunter Hund. Mhm. Und das ist irgendwie hängen geblieben. Also ich habe heute noch, mein Großvater ist vor, jetzt muss ich überlegen, 12 Jahren verstorben. Mhm. Und ich habe noch so viele Leute, die mich auf ihn ansprechen und sagen, ja, das war ein Typ. Also mit dem haben wir ordentlich einen getrunken und danach hat er uns als Tagesvollster in den Bestattungswagen hinten reingepackt und hat uns alle nach Hause gefahren. Das waren so die Geschichten meines Großvaters. Boah, sowas machen wir heutzutage nicht mehr, das muss ich natürlich ausgelassen.
Die Zeiten sind auch anders inzwischen.
Die Zeiten sind vorbei. Auch ja, gerade auch Autofahren und so weiter. Früher war es noch so, das sogenannte Fellversaufen nach der Beerdigung. Ja, und dann ist man halt eben auch mit Alkohol und Blut dann nach Auto gefahren. Ja. Das machen wir heute natürlich nicht mehr. Also wir sind alle knochentrocken.
Ja, man kennt es ja auch, diese Alkoholschnellwege hier so auf den Dörfern.
Ja, genau. Nein.
Sowas die existieren nicht. Gott sei Dank nicht mehr. Aber ja. Lass uns mal ein kleines bisschen laufen.
Gerne.
Wir sind ja jetzt gerade in Suling bei dem Friedhof in der Geschwister-Scholl-Straße. Und wenn wir jetzt hier so lang spazieren, kannst du mir vielleicht mal ein bisschen erzählen, wie eigentlich so dein typischer Arbeitsalltag aussieht oder ob es da wirklich überhaupt Alltag gibt?
Ja, schwierig. Klar, so ein bisschen Alltag hat man natürlich. Man versucht immer so ein bisschen Plan reinzubringen in das Ganze. Wir versuchen, einen normalen Arbeitsalltag erstmal zu haben. Unser normaler Arbeitsalltag, also mein Arbeitsalltag beginnt immer so 7:30 ungefähr, wo ich dann im Büro ankomme. Und mich dann erstmal so ein bisschen auf unser Erstgespräch vorbereite, weil wir dann immer so um 8:30 ein Gespräch mit den Mitarbeitern haben. Wir machen dann immer so eine Mitarbeiterrunde, wo dann so der Tag erstmal geplant wird. Wobei das immer nur eine Erstplanung ist, weil beim Bestatter ist es wirklich so, der Plan ändert sich manchmal 100 Mal im Laufe des Tages.
Ja,
klingelt
das
einmal das Telefon, ne? Dann ist der ganze Tag anders. Da müssen wir gegebenenfalls schnell zu einem Verkehrsunfall oder da ist jemand zu Hause verstorben und die Angehörigen möchten, dass wir dann doch zeitnah kommen. Und dann ist der Plan wieder dahi. Aber wichtig ist, dass man erstmal einen Plan hat.
Richtig, richtig. Wenigstens so grob.
Ein grober Plan ist schon mal immer gut.
Was gehört denn eigentlich so zu deinen Aufgaben, was viele Menschen auch einfach nicht wissen?
Ich glaube, wenn man nicht irgendwie mit dem Tod schon mal zu tun hatte, gibt es sehr, sehr viele Aufgaben, die die Leute nicht wissen. Ich kann ja mal so einen ganz groben Plan von einem Sterbefall erzählen oder wo, wenn jemand verstirbt, wie wir so die Angehörigen begleiten. Also wenn jemand verstirbt, ist es natürlich so, dass wir die Verstorbenen überführen, dass wir Beratungsgespräche führen über die Art und Weise der Beerdigung, über die Ausstattung im Sarg, über Urnen, über Zeitungsanzeigen, Trauerbriefen. Das ist noch so der Part, wo viele Leute denken, oh ja, das kenne ich, das weiß ich, sowas machen Bestatter. Früher kam immer so der blöde Schnack, ach, du buddelst ja sowieso nur ein Loch, mehr machst du ja nicht. Habe ich oft gehört, muss ich zugeben. Da habe ich dann oftmals gesagt, und das mache ich noch nicht mal, weil das machen ja meistens oder oftmals die Friedhöfe und oder selbstständige Kuhlengräber, die diese Grabstellen öffnen. Wir machen es wirklich so, dass wir die Beerdigung planen, dass wir alle, die irgendwie zu einer Beerdigung dazugehören, dass wir die benachrichtigen, fragen, ob die Zeit haben, mit denen Termine absprechen, Anträge stellen. Ja, sehr, sehr viel Büroarbeit. So, man unterschätzt das oftmals. Wir sitzen wirklich mit 4-5 Mann jeden Tag 8 Stunden im Büro, um diese ganzen Erledigungen zu tun, ne? Um Zeitungsanzeigen zu erstellen. Das könnte man dann halt eben auch. Wir schicken die komplett fertigen Anzeigen zur Zeitung, die mit den Angehörigen besprochen wurden. Und auch da wird es halt immer individueller, was uns denn so ein bisschen herausfordert, auch individueller zu arbeiten. Ob es Trauerfeiern sind, die entweder unter freiem Himmel sind. Wir hatten jetzt vor einiger Zeit eine Trauerfeier in der Reithalle zum Beispiel. Oder im Garten oder in der Gaststätte. Also es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt.
Es wird dann ja auch immer direkt auf den Verstorbenen oder die Verstorbene dementsprechend zugeschnitten.
Ja, genau. Und das ist das, was sich so stark geändert hat. Früher war es wirklich so, dass eine Beerdigung hatte einen gewissen Rahmen und der hatte so zu sein. War für den Bestatter unglaublich einfach, weil es gab nur diesen Rahmen, den musste man durchführen und dann war es halt eben auch okay. Und heutzutage ist es so, dass jede Beerdigung anders ist. Der eine will dies, der andere will das. Ich werde oftmals gefragt, wie macht man das denn so üblicherweise? Dann sage ich ja, also vor 15 Jahren hätte ich Ihnen das sagen können, aber jetzt ist ja so, wie Sie das für richtig halten. Und das ist halt eben das, was wir dann versuchen, dann durchzuführen, dass wir auf die Bedürfnisse der Menschen dann eingehen, versuchen, das so ein bisschen zu erfahren, weil man ja auch in so einer Situation dann auch ein bisschen überfordert ist, ne? So ein bisschen rauszukitzeln, was ist so, was hätte sich der Verstorbene gewünscht oder was wünschen sich die Angehörigen, wie können sie mit dem Thema besser umgehen? Und dann versuchen wir das umzusetzen. Ich sage immer ganz gerne, also alles, was im gesetzlichen Rahmen ist, das können wir umsetzen.
Wahnsinn. Es ist ja nun, also es klingt für mich so, als ob es früher ja nicht ganz so emotional emotional war. Natürlich, klar, sowas ist immer emotional. Aber es wird, oder es klingt für mich so, als ob es mit den Jahren noch emotionaler wird, weil ja noch mehr auf die verstorbene Person eingegangen wird. Wie gehst du damit um, wenn es so emotional ist?
Ich möchte mal sagen, ich bin natürlich, dadurch, dass ich das so lange auch schon mache, also das muss ich überlegen, 27 Jahre mache ich das jetzt schon, da hat man halt schon sehr, sehr viel gesehen, gehört, mitgemacht, dass man auch grundsätzlich mit natürlich dem gewissen Einfühlungsvermögen dabei ist, aber auch immer so ein bisschen Abstand hat. Mhm. Nicht, dass man es zu nah an sich ranlässt. Ne?
Ja.
Weil mein Vater hat früher immer gesagt, also wenn einem nachts der Tod aus Bett kommt, hat er immer gesagt, ganz gruselig hört sich das an.
Ja, also
aber
ja.
Er meinte halt eben nur diese Situation, wenn man nicht abschalten kann, wenn einem zu sehr diese Erinnerungen daran einfach dann auch nachts einholen, dann sollte man den Beruf wechseln.
Ja.
Dann ist es was Falsches, ja.
Das wäre tatsächlich sogar meine nächste Frage gewesen.
Ja.
Also ob man sowas auch mit nach Hause nimmt oder ja, wie man, ob man dann gut abschalten kann zu Hause. Das Trennen stelle ich mir tatsächlich nicht so einfach vor.
Ich werde glücklicherweise von vielen beneidet, dass ich sehr gut abschalten kann.
Mhm.
Aber selbstverständlich gibt es viele Situationen, die man auch mal mit nach Hause nimmt, wo ich mit meiner Frau drüber spreche, wo wir, ich sag mal, in Anführungsstrichen so eine Aufarbeitung, ne?
Mhm.
Dass man nochmal sagt, oh Mensch, das war aber richtig bescheiden und man, die arme Familie, die hat aber jetzt auch richtig die an den Hacken. Ne?
Die berühmte Karte gezogen.
Genau. Und das ist selbstverständlich, dass man das dann irgendwie wieder aufarbeitet, aber glücklicherweise habe ich niemals die Situation gehabt, dass ich gesagt habe, oh, ich kann da nicht mehr mit klar, diese Situation war so furchtbar, ich kann das nicht verarbeiten.
Mhm.
Es gibt ja auch professionelle Hilfe. Also wir sprechen auch mit unseren Mitarbeitern drüber, wenn sie mal sowas haben, dann sollen sie zu uns kommen. Wir sprechen natürlich auch in unseren Mitarbeiterrunden, wenn mal solche Themen aufkommen. Aber im Notfall gibt es ja professionelle Hilfe, die einen dann irgendwie unterstützen können.
Genau, das wäre nämlich auch nochmal interessant zu wissen, vielleicht, ob ihr da irgendwie, ich sag mal, in eurem Bestattertum, in Anführungszeichen, ob ihr dort einfach therapeutische Unterstützung irgendwie relativ zeitnah dann auch erhalten könnt. Oder gibt es sowas gar nicht?
Nee, die Bestatter werden eigentlich immer vergessen.
Ach, das ist sehr traurig.
Total traurig. Total traurig, dass die Bestatter wirklich immer vergessen werden. Auch wenn es, man hört es ja ab und an mal, dass schlimme Verkehrsunfälle gewesen sind oder Zugunglücke oder was weiß ich was. Und dann wird immer gesagt, ja, die Helfer von Polizei und Feuerwehr werden auch psychologisch betreut und wird immer gesagt.
Ja.
Und die Bestatter nicht.
Nee.
Die Bestatter bleiben immer über. Also für die ist das... Es ist für die Menschen halt eine Selbstverständlichkeit, dass der Bestatter halt damit klarkommt.
Ja, aber es ist ja auch nur ein Mensch. Also das, ich glaube, da haben wir noch ein bisschen Nachholbedarf in Deutschland vielleicht.
Definitiv. Ne? Also wir haben es auch gerade in der Corona-Zeit gesehen, dass der Bestatter, bis wir systemrelevant wurden, hat es sehr lange gedauert. Wir hatten unglaubliche Schwierigkeiten, wie es zu dem Zeitpunkt so war, ne? Desinfektionsmittel und Handschuhe und so weiter zu bekommen, weil wir zeitweise einfach nicht systemrelevant waren.
Aber warum wird das denn vergessen einfach? Also
das ist eine gute Frage.
Das ist so schwierig.
Wenn wir da versuchen, eine Lösung zu finden, wird das ein äußerst langer Podcast.
Ja, das befürchte ich auch. Und dann müssen wir bei ganz anderen Stellschrauben drehen.
Genau.
Aber kommen wir mal so ein kleines bisschen wieder zurück, was wir hier eigentlich machen. Wir gehen hier gerade ganz nett spazieren. Aber das ist ja eigentlich auch ein sehr besonderer Ort, wo wir hier sind.
Ja.
Kannst du mir erzählen, wo wir hier eigentlich sind? Was machen wir hier? Hier sind Bäume.
Genau, also wir sind ja erst quasi durch den städtischen Friedhof von Suling geschlendert.
Mhm.
Und hinter dem städtischen Friedhof gelegen ist der Wald der Ruhe. Der Wald der Ruhe ist ein Baumbestattungswald. Ich habe vor guten 15 Jahren, habe ich irgendwann gedacht, da wurden ja die Baumbestattungswälder in Deutschland immer mehr.
Mhm.
Friedwald ist immer so ein Begriff, das kennt man immer, so wie Tempotaschentücher, Friedwald, nicht jeder Baumbestattungswald ist ein Friedwald, aber
ja.
Und nicht jedes Taschentuch ist ein Tempotaschentuch, aber die wurden da halt immer mehr und da habe ich gesagt, sowas müssen wir in Suling auch haben. Das ist eine schöne Möglichkeit, wie Menschen einen Ort haben, wo sie trauern können, aber wo man nicht hingeht, um Grabpflege zu betreiben oder um Unkraut zu jäten, damit die Nachbarn nicht meckern.
Mhm.
Und da habe ich dann versucht, einen Wald zu finden, den wir halt eben nutzen können für diese Zwecke. Habe mit der Stadt Suling gesprochen, weil in Deutschland ist es so, dass eine Privatperson darf keinen Friedhof führen.
Mhm.
Das heißt, man braucht auch einen Friedhofsträger, der das Ganze, das Oberhaupt quasi des Ganzen. Da haben wir glücklicherweise mit der Stadt Suling diesen Weg gefunden, dass wir, dass die alle dafür waren und gesagt haben, ja, das ist eine schöne Sache, das wäre schön, wenn wir das hier in Suling haben. Und dann habe ich mich dran gesetzt, Flächen zu finden. um das Ganze umzusetzen. Und naja, mit den Wäldern ist das ja immer so ein bisschen schwierig, einen Altbestand an Bäumen zu bekommen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, also wenn mir keiner seinen Wald geben möchte für diesen Zweck, dann pflanzen wir einfach unseren eigenen.
Ja.
Und 2015 ist dann hier der Wald der Ruhe entstanden. Wir haben dann erstmal 200 Bäume gepflanzt. Und ja, das waren alles so kleine, wie wir uns gleich nochmal eben angucken. Also klein ist relativ, zwischen 3 und 4 Metern waren sie denn zum Anfang.
Ja, ganz klein.
Und jetzt sind es aber schon, ja, ne, es sind schon Bäume.
Und also ich bin ja wirklich Laie, Gott sei Dank. Hier sind nun überall so kleine Steinchen aufgelegt, wo die Namen drauf gedruckt sind. Aber hier direkt liegen die verstorbenen Personen nicht,
doch,
oder?
Doch.
Sind das dann Urnenbeisetzungen?
Genau.
Oder?
Also ein Baumbestattungswald ist quasi ein Ort, wo ausschließlich Urnen beigesetzt werden dürfen. Jeder Baumbestattungswald hat da so seinen eigenen Plan. Also es gibt Baumbestattungswälder, die sagen 8 Uhren, 10 Uhren, 4 Uhren. Wir machen 6 Urnen, dürfen an einem Baum beigesetzt werden. Und dann gibt es die Option eines Familienbaums, so wie hier zum Beispiel. Hier ist wirklich ein Baum, wo eine Familie sich diese Örtlichkeit ausgesucht hat als quasi Familiengrabstelle.
Mhm.
Und hier könnte man jetzt über Generationen, könnten jetzt hier die Urnen immer wieder beigesetzt werden, sodass die Familie immer einen Anlaufpunkt hat. Die Grabpflege übernimmt die Natur in Anführungsstrichen oder halt eben wir, wenn es so wie hier jetzt, wir sind dann am Rasenmähen und machen immer ein bisschen Ordnung. Ansonsten, der Grabstein ist quasi der Baum.
Mhm.
Wir haben hier bloß gesagt, wir machen es nicht so wie die klassischen Baumbestattungswälder, wo wirklich alles verboten ist. Da darf man noch nicht mal eine einzelne Blume hinlegen oder so, weil wir ja auch irgendwie was anderes sind als ein klassischer Baumbestattungswald. Deswegen haben wir gesagt, wir machen diese Option mit diesen Feldsteinen. Also das sind quasi Feldsteine, die man auch so mal auf dem Feld findet. Die werden einfach angebohrt und dort kann man dann in diese Bohrung Blumen einstellen.
Mhm.
Und an diesen Stein kommt dann eine kleine Tafel. Und das ist quasi dann nochmal so ein zusätzlicher kleiner Grabstein irgendwie, aber nicht im Sinne eines Grabsteines.
Ja, es wirkt auf mich halt einfach irgendwie freundlicher. Also wenn ich einen Friedhof betrete, bin ich ehrlich zu dir, dann sehe ich halt direkt wieder bestimmte Bilder in meinem Kopf. Also man kriegt dann so ein schlechtes Bauchgefühl irgendwie, also ich zumindest. Aber hier ist es ist so schön friedlich. Also ja, es fühlt sich halt nicht an, wie sage ich mal, einfach so ein Friedhof, sondern ja, einfach irgendwie angenehmer, friedlicher.
Das geht ja vielen Leuten so. Und da muss ich auch immer sagen, die Leute, die hierher kommen und ihre Angehörigen besuchen, sind auch wirklich die Leute, die wegen ihren Angehörigen da sind. Nicht wie auf einem klassischen Friedhof, wie vorhin schon gesagt, nicht, dass die Nachbarn meckern, dass das auch alles seine Ordnung hat. Hier kommen die Leute her, die wirklich zu demjenigen wollen. Und da habe ich schon so schöne Sachen erlebt, die ich auf einem klassischen Friedhof noch nie erlebt habe. Also ich hatte zum Beispiel ein kleines Mädchen, die kam relativ häufig und die hüpfte dann so, wie man sich jetzt so ein kleines Mädchen vorstellt, hüpfte sie mir entgegen und sagte, ich besuche mal wieder Opa. Und dann hüpfte sie zum Baum und hat den Baum in den Arm genommen. Und einfach eine Situation, wo man so sagt, also sowas habe ich auf einem klassischen Friedhof noch nie gesehen. Und das ist einfach schön, einfach, dass auch gerade Kinder einfach anders mit dem Thema umgehen können.
Ja, ich glaube, es ist dann einfacher für Kinder. Klar, einfach ist es eh nie, braucht man nicht drüber sprechen.
Ja.
Aber es erleichtert, glaube ich, einfach ein kleines bisschen was, weil da drüben, so schön der Friedhof auch ist, aber man hat halt einfach so ein Bauchgefühl. Und ich glaube, für Kinder ist es dann nochmal einen Zacken schwieriger.
Ja, stimmt. Wobei ich wirklich finde und auch glücklich drüber bin, dass Friedhöfe auch immer mehr neue Möglichkeiten schaffen und andere Möglichkeiten schaffen. Es ist halt eben wichtig, gerade bei uns im Beruf, auf jeden Wunsch irgendwie einzugehen. Und wenn jemand sagt, ich brauche für mich die klassische Grabstelle, dass ich auch Blumen pflanzen kann, dass ich da hingehen kann, dass ich was zu tun habe quasi, dann ist das genau das Richtige.
Mhm.
Und wenn jemand sagt, nein, ich hätte ganz gerne einen Anlaufpunkt, wo ich nichts zu tun habe, wo ich mich einfach mal auf die Bank setzen kann und einfach mal ein bisschen nachdenken kann, dann ist vielleicht hier eher so der richtige Platz.
Also jetzt mal ganz, ganz, es steht auf meinem Vorbereitungszettel, haben wir vorher auch nicht drüber gesprochen hier, aber es ist mir gerade eingefallen, weil es gibt ja auch diese Seebestattung.
Mhm.
Wie kann man das von hier aus organisieren? Kann man das überhaupt von hier aus organisieren? Wie würde sowas ablaufen?
Also wir organisieren eigentlich jede Bestattungsform, die es gibt. Nicht nur im Inland, sondern auch im Ausland.
Oh, okay.
Also wenn jetzt zu uns jemand sagt, ich hätte ganz gerne eine Luftbestattung in Holland, wo quasi mit einem Heißluftballon durch die Gegend gefahren wird und dann die Asche aus dem Heißluftballon gestreut wird, machen wir das. Wir kümmern uns dann darum, dass halt eben, dann wir setzen uns mit den Firmen in Verbindung und kümmern uns wirklich um alles. Wenn jetzt jemand sagt, er möchte eine Seebestattung mitten im Atlantik haben, auch da kümmern wir uns drum.
Ach.
Und wenn jemand sagt, er möchte ganz gerne, dass er ins All geschossen wird, was ja heutzutage auch schon möglich ist, kümmern wir uns halt eben auch darum. Also es geht eigentlich alles. Bei einer Seebestattung machen wir es so, dass wir da üblicherweise mit unseren lieben Reedereien zusammenarbeiten, wo wir gute Erfahrungen haben, wo wir auch guten Gewissens sagen können, das sind ganz liebe Leute. Eine Reederei, mit der wir sehr viel zusammenarbeiten, das ist ein ganz liebes Familienunternehmen. Da weiß ich schon immer, da geht dann die Tochter des Hauses ans Telefon und da weiß ich, jo, da sind die Angehörigen gut aufgehoben.
Die machen das gut und würdevoll.
Die machen das gut und auch wenn sie dann später aus Meer fahren, das ist einfach ein schöner Moment und so soll es ein schöner Moment in einer traurigen Situation.
Klar.
Aber das ist uns dann halt eben auch wichtig, dass wir dann ruhigen Gewissens sagen können, das wird so, wie sich die Leute das vorstellen und danach können sie sagen, für den traurigen Anlass war es ein schöner Moment.
Weil ich habe nämlich immer aus Spaß zu einer Freundin gesagt, wenn ich sterbe, verstreue meine Asche genau in dieser Bucht in Kroatien. Also ist das tatsächlich möglich?
Im Ausland ist ja sowieso unglaublich viel möglich. Also in ganz vielen Ländern kann man ja die Asche überall verstreuen. Mhm. Ob es eine Bucht ist, ob es ein See ist, ob es irgendwo in einem Wald ist oder was weiß ich was. Nur wir Deutschen, wir sind da ja noch so ein bisschen engstirniger, vorsichtig ausgedrückt.
Denkst du, das ändert sich in den nächsten Jahren noch? Ist da ein Wandel zu spüren oder noch nicht
ja,
so?
Ja, ein Wandel ist definitiv zu spüren. Manche Bundesländer versuchen das ja auch schon, wirklich durch geänderte Bestattungsgesetze das Ganze ein bisschen zu lockern, mehr für die Allgemeinheit zu öffnen. Ist immer schwierig, ganz, ganz schwierig. Auch weil unser Kostenkonstrukt halt eben ganz schwierig ist in Deutschland. Und wenn man sich überlegt, was es für riesige Friedhöfe gibt, wenn dort keine oder nicht mehr so viele Beisetzungen wären, wer soll das Ganze finanziell auch tragen? Das ist halt ein ganz großer Punkt. Wenn ich sehe den Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg, den größten Parkfriedhof der Welt, die haben eine eigene Buslinie auf dem Friedhof. Also das
ehrlich?
Ist, ja, das ist völlig verrückt. Und
das
wie
ist
soll
ja
sowas
abgefahren.
Finanziert werden? Ne?
Also das ist ja wirklich abgefahren, das habe ich noch nie gehört.
Ja.
Und da fahre ich dann 20 Minuten mit dem Bus über den Friedhof, um von der einen Seite zur anderen Seite zu kommen.
Das ist ein eigener Stadtteil von Hamburg, ja.
Ach.
Nur der Friedhof.
Ach, da muss ich mich nochmal reinlesen, das ist ja interessant. Habe ich wirklich noch nie von gehört.
Werbung.
Direkt vor eurer Haustür passieren jeden Tag Geschichten. Geschichten, die eure Stadt, eure Nachbarschaft und euer Leben bewegen.
Damit ihr darüber bestens informiert seid, geben unsere Redakteurinnen und Redakteure jeden Tag alles. Sie sind dort, wo etwas passiert. Sie fragen nach, wo andere wegschauen. Und sie erzählen die Geschichten, die für eure Region wirklich wichtig sind. Genau diese Arbeit wollen wir euch zeigen.
Am 5. Mai, dem Tag des Lokaljournalismus, geben wir euch einen Blick hinter die Kulissen. Wie entstehen eigentlich Geschichten? Wie wird aus einem Hinweis eine Schlagzeile? Und was passiert, bevor ein Text bei euch landet?
Antworten darauf bekommt ihr beim Instagram-Livestream auf mk-aktuell. Mit dabei Chefredakteur Björn Knips und Redakteurinnen und Redakteure unserer Mediengruppe Kreiszeitung.
Stellt eure Fragen, blickt hinter die Kulissen und erlebt, wie viel Leidenschaft, Tempo und journalistische Arbeit in jeder Nachricht aus eurer Region steckt.
Also merkt euch den Termin und seid live dabei. Am 5. Mai um 12 Uhr auf Instagram bei mk-aktuell. Wir freuen uns auf euch.
Werbung Ende.
Wir können gerne noch wieder ein Stückchen weitergehen. Wir haben ja noch einiges hier zu entdecken. Also es klingt so makaber, wenn ich das irgendwie sage. Aber wie gesagt, hier mit den Bäumen ist es halt irgendwie viel friedlicher, als wenn wir jetzt über den normalen Friedhof gehen würden. Ich möchte noch mal so ein kleines bisschen zurückkommen zu Gesprächen mit Hinterbliebenen.
Ja.
Wie erlebst du die so? Also sind die klar, die sind natürlich erstmal voll von der Rolle.
Nicht grundsätzlich. Also man erlebt wirklich jegliche Situation. Man hat manchmal die Momente, dass Leute total von der Rolle sind. Es gibt dann die Momente, wo man wirklich die Leute einfangen muss, wo man dann wirklich sagen muss, wir versuchen erstmal Schritt für Schritt da einen Weg zu finden. Ich schreibe mir erstmal ein paar Dinge auf. Ich lasse ihn. Wir haben immer so ein Beratungsbuch zum Beispiel, wo ich versucht habe, alles irgendwie mit aufzuführen. Ob es jetzt Bestattungsarten sind, ob es Särge sind, Urnen sind, Zeitungsanzeigen. Also in diesem Buch haben wir quasi alles. Und dann lasse ich manchmal das Buch einfach da und sage, blättern Sie mal ein bisschen drin rum und wir kommen morgen oder übermorgen nochmal zusammen. Und dann gucken wir mal weiter.
Ja, im Grunde so eine, in Anführungszeichen, kleine Checkliste, wo die Hinterbliebenen dann wirklich in aller Ruhe, wenn sie sich so ein bisschen beruhigt haben, im ersten Moment dann einfach und alles durchgehen können.
Genau.
Gucken können, wie sie das möchten, wie der Verstorbene das gemocht hätte vielleicht.
Ja.
Spricht ja vielleicht auch nicht jeder so offen darüber in der Familie.
Leider.
Oder im Bekanntenkreis.
Also das ist immer so ein Part, was man halt eben gut machen kann. Manchmal hat man aber auch die Leute, die sich schon sehr, sehr lange mit dem Thema Tod auseinandersetzen, weil eventuell der Verstorbene dann schon lange krank gewesen ist oder ist ja auch die unterschiedlichsten Lebenssituationen. Und da ist es dann manchmal wirklich so, dass die Hinterbliebenen auch sehr dankbar sind, dass derjenige endlich gehen durfte, ne? Weil es halt kein lebenswertes Leben mehr war und einfach nur eine Qual. Ja. Nicht nur für ihn, sondern auch wahrscheinlich für die Familie. Und das sind manchmal ganz, ganz, ganz nette, ganz offene Gespräche, wo oftmals auch viel gelacht wird, weil wir vielleicht auch Geschichten von den Verstorbenen erzählen. Also es ist wirklich alles dabei, von todtraurig, verständlicherweise, bis hin zu unendlich glücklich. Und das ist so die Mischung, die interessant ist und die es irgendwie auch ausmacht, sodass man jegliche Lebenssituation mal wieder einfangen kann.
Mhm. Man sagt ja auch so schön, so himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt, und du hast dann so alles dazwischen.
Alles dabei.
Was sind die häufigsten Wünsche oder Ängste von Angehörigen?
Wünsche und Ängste von Angehörigen. Ich würde jetzt mal sagen, die häufigsten Wünsche sind natürlich nach Individualität. Das ist ein großer Punkt, der immer wieder angesprochen wird, dass, wie zum Beispiel eine Reithalle. Mhm. Wenn jetzt jemand einen besonderen Bezug zu Pferden hat, zu seinem Hof hat, soll das natürlich auch so durchgeführt werden, was ja auch genau richtig ist. Oder bei Zeitungsanzeigen, dass es halt auch da immer individueller wird. Dass der Fußballer dann seinen Fußball mit reinbekommt und der leidenschaftliche Fahrradfahrer sein Fahrrad. Auch da ist es natürlich so. Musik ist ein Riesenthema.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Der Heavy-Metal-Freak kriegt dann seinen Heavy-Metal zur Beerdigung und der Blasmusik-Fan kriegt dann eine Blasmusik. Gab es früher nicht. Früher gab es die klassischen drei Lieder. Mhm. So nimm denn meine Hände und sonstiges, die Klassiker. Und heutzutage ist halt alles möglich.
Ja, wobei ich das ehrlich gesagt immer sehr, also ich musste leider auch schon auf mehreren Beisetzungen sein, und ich finde gerade so diese individuelle Musik, die macht nochmal was mit einem irgendwie. Also das wird dann so emotional, weil das ist für mich immer so der Punkt, da ist vorbei. Da kannst du mir direkt die Taschentücher in die Hand drücken. So, vorher geht's noch, da reißt man sich zusammen, aber dann ist wirklich so komplett vorbei.
Es ist natürlich, je individueller denn auch eine Beerdigung wird, desto mehr haut es einen aus der Saison.
Ja, ja.
Also Musik ist ein Riesenthema, aber auch Dekoration ist ein Riesenthema, was ja auch immer größer wird, dass der Wunsch nach einer individuellen Dekoration da ist. Und wenn man dann bei einem verstorbenen Kind den Schulranzen da stehen sieht oder die Leidenschaft, die der oder die dann gehabt hat, dann haut dann das um.
Ja, bei Kindern sowieso. Also da ist, brauchen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen. Bei Kindern ist das nochmal was ganz anderes.
Das ist so.
Welche Arten von Bestattung gibt es heute? Dadurch, dass es immer individueller wird, kann man man kann doch gar nicht mehr diese 0815 Sachen anbieten, oder?
Auch das ist natürlich noch gewünscht. Man muss ja immer sagen, dass die Leute, die jetzt versterben, glücklicherweise oftmals die ältere Generation noch ist, da ist es natürlich noch relativ klassisch. Manchmal noch die Erdbestattung. Wir haben heutzutage in Deutschland so circa 17-20% Erdbestattung und der Rest ist wirklich schon Feuerbestattung.
Ach.
Das heißt, oftmals wird es noch ganz klassisch gemacht. Aber auch ganz modern, was die Feuerbestattung angeht, was die, wie eben schon erwähnte, Seebestattung oder Baumbestattung angeht. Dadurch, dass wir in Deutschland diesen Friedhofszwang haben, sind wir natürlich immer ein bisschen eingeschränkt.
Mhm.
Wir können zwar die Trauerfeiern in jeglicher Art und Weise machen, aber die Beisetzung muss dann halt eben auf einem Friedhof oder dort sein, was als Friedhof ausgewiesen ist. Hier zum Beispiel ist es so, dass der Baumbestattungswald ganz klar als Friedhof ausgewiesen ist und jeder Baum ist eine einzelne Grabstätte.
Ach, okay.
Es wird ganz genau dokumentiert, das wird ganz genau nachgewiesen. Da gibt es ganz genaue Koordinaten, da gibt es ganz genaue Bezifferungen, wer ist dort beerdigt, wann und so weiter. Bei Seebestattung ist es das Gleiche. Auch da ist es so, dass die ganz genauen Koordinaten ausgewiesen sind. Bei diesen Koordinaten dürfen dann diejenigen welchen beigesetzt. Also das ist nicht einfach so, die fahren raus und dann einfach...
Aber letztendlich, also wenn ich jetzt Asche in die Nordsee kippe, also mal ganz salopp gesagt, wirklich ganz salopp, wenn ich Asche in die Nordsee kippe, dann habe ich zwar den Punkt, wo ich reingekippt habe, aber das schwimmt doch eh weg. Mhm. Das ist ja Sinn der Sache, ne? Dass das Ganze verteilt wird.
Also da wird aber auch eine Urne bei.
Ach.
Diese Urne ist überwiegend aus Salzkristall.
Mhm.
Sieht aus wie eine Tonurne. Also wenn man die jetzt so sehen würde, würde man sagen, jo, das ist eine Tonurne. Und sobald die mit dem Wasser in Verbindung kommt, zersetzt die sich.
Okay.
Und die muss ich dann innerhalb von 24 Stunden komplett zersetzen. Klar, schwimmt die natürlich in alle Richtungen, aber der Punkt, wo die Urne eingesetzt wurde, der ist genau dokumentiert.
Ach, okay, ich stelle mir das, glaube ich, einfach als zu einfach vor.
Wir sind in Deutschland.
Ja, ich weiß, großer Fehler. Wenn man schon über die ganzen, also wirklich ist Paragraphen hier, irgendwelche, ja, wie soll man das sagen, irgendwelche Koordinaten und so weiter und so fort, alles genau dokumentiert. Das ist halt wieder, ja, typisch Deutschland.
Er hat seine, oftmals seine Vorteile, manchmal aber natürlich auch seine Nachteile.
Mhm. Ich möchte noch mal so ein bisschen über Tabus und Missverständnisse mit dir sprechen.
Ja.
Und zwar, da kannst du mir bestimmt Hunderte nennen. Welche Vorurteile haben Bestatter denn eigentlich so?
Alle Bestatter arbeiten recht wenig und sind stinkereich. Entschuldigung, aber das ist ein großes Vorurteil, was wirklich so ist.
Ja, stimmt. Mit dem Tod verdient man immer Geld.
Ja, genau. Und die einzigen, die daran verdienen, das sind ja wir. Also gerade zu Corona-Zeiten zum Beispiel, da habe ich den Satz 100.000 Mal gehört. Du freust dich ja, dass Corona ist, dann verdienst du mehr und so. Also was ich da alles gehört habe, das war schon hart. Naja, man muss auch immer sehen. Also mein klassischer Arbeitstag ist so von 7:30 bis 17 Uhr im Büro. Und dann fahre ich nach Hause und habe bis zum nächsten Morgen 7:30 Telefondienst. Das heißt, ich habe einen 24-Stunden-Job.
Ja.
Ich habe mal meinen Stundenlohn ausgerechnet, also das war bitterlich.
Mhm.
Das sollte man nicht tun.
Ja, ich glaube, da weint man dann ganz, ganz schnell.
Ja, also ich will nicht stöhnen, uns geht es gut. Es ist nicht bei allen Bestattern so. Also ich bilde mir ein, dass wir die letzten 70, 71 Jahre gut und fleißig gearbeitet haben. Und so sagen es auf alle Fälle die Leute, was man so als Feedback bekommt. Und das ist natürlich dann auch ein Grund, dass man eine gewisse Firma auf die Beine stellen konnte. Hat aber ja auch 3 Generationen gedauert. Also wir sind ja auch schon ein paar Tage dabei. Ich will mich nicht beschweren. Wir fühlen uns wohl, wir fühlen uns gut. Aber es ist nicht so, dass uns das Geld quasi zufliegt. Es ist schon mit sehr, sehr viel Arbeit verbunden, mit sehr, sehr viel Einschränkungen, mit sehr, sehr viel Verzicht auch.
Mhm. Wollte ich gerade fragen, wie sieht das mit Urlaub eigentlich aus? Geht das?
Ja, schwierig. Im Normalfall mache ich immer so eine Woche, damit man dann auch wirklich nicht zu lange ist, dass die Leute, die da sind, dann nicht, das ist halt eben eine große Belastung. Ja. Gerade so dieser 24-Stunden-Dienst. Und das letzte Mal 2 Wochen Urlaub hatte ich 2012, glaube ich. Und das letzte Mal länger als 2 Wochen Urlaub hatte ich, ich glaube, das waren Sommerferien, Realschule.
Ach Gott.
Ja. Aber wie gesagt, es soll kein Jammern sein. Ich bin ja sehr glücklich in meinem Beruf und ich arbeite auch unglaublich gerne.
Ja, ich glaube, man muss es auch wirklich mit Leidenschaft machen.
Das ist wieder diese Herzblutgeschichte.
Ja, genau.
Aber aber genau das ist auch ein großer Punkt. Also A, Urlaub und B, Freizeit. Mhm. Man muss immer zusehen, dass man irgendwie immer jemanden hat, der immer da ist. Aber trotzdem ist das Thema Tod, das Thema Beerdigung auch immer eine persönliche Sache. Und gerade hier in der Gegend, wo wir schon über Generationen, wo die Familien halt eben mit Familie Lanitz zusammengearbeitet haben, möchten die oftmals dann halt eben auch gerne, dass auch Herr Lanitz dann kommt.
Ja.
Und nicht ein, der weiß ich nicht. Ne?
Ja.
Man kann es nicht immer gewährleisten, wir bemühen uns da sehr, auch immer nochmal die Kontrollen zu haben bei Beerdigungen und so weiter. Aber man kann nicht überall sein.
Das funktioniert ja auch nicht.
Also ich meine,
ihr bearbeitet in Anführungszeichen ja nicht nur Sulingen, sondern sicherlich auch diese ganzen Dörfer und so weiter, die dazugehören. Also wie willst du dich denn in 5 teilen? Das geht ja gar nicht.
Ja, das ist der große Haken. Aber manchmal wird es gewünscht. Aber ich kann dann auch nur sagen, ich bemühe mich sehr, aber manches kann ich dann doch nicht gewährleisten.
Wo du es eben schon so ein kleines bisschen angeschnitten hast. Worüber wird denn in unserer Gesellschaft beim Thema Tod viel zu wenig gesprochen? Was denkst du, ist wichtig, müsste den Leuten mal so ein bisschen mehr in den Kopf geholt werden?
Allgemein das Thema Beerdigung muss einfach öfter mal Thema sein. Es wird oftmals einfach weggedrückt. Mhm. Es gibt kaum ein Thema, was so wahrscheinlich ist wie der Tod. Und das ist gerade ein Thema, wo viele Leute vielleicht auch Angst vor haben und einfach sagen, nee, möchte ich nicht drüber reden.
Ja.
Gerade bei den Herren, da kennt man dann den Schnack, dass sie dann sagen, ach, pack mir irgendwie eine alte Apfelsinenkiste und dann passt das schon.
Ja, genau. Ja,
das bringt keinem was.
Das auch. Ne?
Ja, genau. Aber das bringt keinem Menschen was und nachher steht man dann trotzdem da wie der Ochs vom Berg.
Ja, richtig, richtig. Also letztendlich, viele sprechen ja auch darüber, oder ein paar Leute sprechen sicherlich darüber, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Situation mit meinem Papa zum Beispiel beleuchten würde, wir sprechen darüber. Natürlich ist das kein schönes Gespräch, weil man befasst sich da mit einer sehr, sehr traurigen Zeit, die mich irgendwann hoffentlich in 50 Jahren erst betreffen wird. Aber man muss ja auch darüber sprechen, ne? Weil letztendlich möchte man es würdevoll für den Verstorbenen machen, man möchte es würdevoll für die Hinterbliebenen machen und da muss man ja einfach drüber sprechen. So, sonst könntest du ja im Grunde machen, was du willst. Und ja. Dann sind alle unzufrieden.
Aber wäre voll einfach.
Ja klar, wäre super einfach. Und wahrscheinlich auch viel schneller. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Ne? Ja. Also da gibt es ja sicherlich Themen, wo ja, unsere Hörerinnen und Hörer hoffentlich mit diesem Podcast auch so einen kleinen Gedankenstoß bekommen. Also sollen natürlich jetzt nicht jeden Tag sagen, oh mein Gott, was ist wenn? Aber vielleicht einfach mal darüber sprechen mit der Familie oder Freunden. Und
ich glaube, der Haken ist einfach dabei, dass die meisten Leute denken, ach, ich werde ja sowieso 80, 90, 100 Jahre alt. Das kann ich aber bestätigen, das ist ein Irrglaube, das ist nicht jedem gegönnt. Und das kann wirklich jeden Tag so sein, so weit sein, dass man halt durch irgendeinen Umstand, durch eine schlimme Krankheit auch schon früher geht.
Ja, ich finde das, was wir vorhin als Beispiel hatten, eigentlich, das ist ja das Häufigste, Verkehrsunfall.
Ja.
So, man muss ja selber nicht mal schuld sein, das reichen ja auch andere. Oder was sagt man auch so schön, die meisten Unfälle passieren im Haushalt. Ne? Da kann ja sicherlich auch ganz, ganz viel passieren.
Auch die guten Heimwerker, ne?
Ja.
Genau.
Ja, dieses klassische, ach, das geht schon so.
Ja.
Ja, und dann hat man irgendwann den Salat.
Ich mach mal schnell die Regenrinne sauber. Man kann sich kaum vorstellen, wie viele Herren, ich schon gerade Herren, vom Regenrinnen sauber machen abgeholt habe. Das ist verrückt, ja.
Ja, die Leiter klappt dann nach hinten. Vielleicht unaufmerksam gewesen. Oh, schrecklich.
Ja, schlimm. Ganz schlimm.
Was würdest du dir wünschen, dass Menschen früher über Vorsorge wissen? Also gibt es irgendwelche Versicherungen zum Beispiel, die man abschließen kann?
Ja, es gibt selbstverständlich Versicherungen. Es gibt auch Möglichkeiten, wie man ein bisschen Geld zum Beispiel für die Beerdigung auch zur Seite legen kann. Nicht in eine Versicherung auch so Treuhandkonten und so. Das gibt es auch. Aber das Thema Vorsorge, das muss halt einfach mehr besprochen werden. Es wird in Deutschland immer mehr, was total gut ist, aber wir hängen immer noch sehr hinterher. Also wenn man sich die Holländer oder so, die Niederländer, die sind weit voraus. Also da gehört das mit zum normalen Schnack. Und so sollte es eigentlich bei uns auch sein, dass man wirklich sich Notizen macht, dass man sich Gedanken macht. Es sind oftmals gerade so die Familien oder die Familienväter oder Familienmütter, die sich ihr Leben lang um ihre Kinder bemüht haben und getüdelt und gemacht. Und wenn es um das Thema Tod geht, dann sagen sie, das ist mir egal.
Ja, ich kriege das ja nicht mehr mit.
Ja, genau, aber dass sie ihre Kinder damit alleine lassen, das ist halt der Haken. Ne? Und da sollte man wirklich auch, was dieses Thema angeht, sollte man darüber sprechen und das festhalten, vorzugsweise finanziell absichern, gerade in Zeiten von viel Patchwork und Familienstreit. Sollte man das so geklärt haben, dass nicht noch mehr Streit entsteht.
Ja, mir wurde immer gesagt, regelt das über eine warme Hand.
Ja.
Das ist auch noch so ein ganz, ganz alter Spruch.
Das ist so, die warme Hand geht besser.
Genau.
Ja.
Aber wo wir gerade von Kosten und so weiter gesprochen haben, ich weiß, es ist schwierig zu verallgemeinern, aber was kostet so eine Bestattung inzwischen ungefähr?
Kommt doch mal drauf an. Also in welcher Art und Weise und wo. Wo sind auch diese Themen? Also von Ort zu Ort, gerade Friedhofsgebühren können halt auch ganz stark variieren. Da kann eine Grabstelle 200 Euro kosten, da kann auch eine Grabstelle 8.000 Euro kosten.
Ist das pro Jahr?
Nö, das sind meistens einmalige Kosten. Diese Pro-Jahr-Kosten, das sind Friedhofsunterhaltungsgebühren. Das zahlt man bei klassischen Grabstellen dafür, dass die Wege gepflegt werden, die Hecken geschnitten werden und so. Das ist diese jährliche Zahlung. Ne? Meistens hat man wirklich dann für die Anschaffung einmalige Zahlung. Gerade bei pflegeleichten Gräbern hat man auch nur eine Zahlung für alles. Was kostet eine Beerdigung? Ich würde jetzt mal sagen, eine ganz einfache, schlichte Beerdigung hier in Suling liegen wir so bei, also alle Gebühren, nicht nur die Bestattergebühren, sondern auch Friedhofsgebühren, gegebenenfalls Kremationsgebühren, 2,5 bis 3.
Oh, doch so viel, ja. Wahnsinn. Ne?
Und nach oben hin sind dem Ganzen keine Grenzen gesetzt. Wenn man jetzt wirklich sagt, ich möchte eine klassische Beerdigung haben, Erdbestattung, Eichensarg, Kaffee trinken,
Butterkuchen,
genau, so wie früher, dann ist man auch schnell bei 8.000 Euro.
Wahnsinn. Ja, ich kann mich daran erinnern. Das ist, oh Gott, das ist so lange her. Da wurde mein Opa beigesetzt und da lagen wir auch bei etwa 8.500 bis 9.000 Euro. Weil, ja gut, da war aber auch viel Schnickschnack und so weiter. Das war halt so gewünscht.
Ja, klassisch.
Aber das Geld halt eben einfach so zu haben, da muss man ja vorsorgen. Wer von uns hat heutzutage schon ja nochmal eben so viel Geld auf der Kante?
Genau, das ist das Thema.
Von daher, bitte, liebe Hörerinnen und Hörer, nochmal ein kleiner Pieks an euch. Befasst euch gerne mit Vorsorge. Das ist nichts Schlimmes, auch wenn das Thema vielleicht ein bisschen unangenehmer ist.
Genau, richtig.
Wie können sich denn auch Angehörige vorbereiten, um solche Entscheidungen eventuell ein bisschen leichter zu machen?
Also ich denke immer so ein Gespräch mit mir oder mit uns. Ich versuche das immer ganz locker zu halten. Mhm. Das ist so ein ganz, sollte eigentlich so ein ganz entspanntes Gespräch sein. Ich komme auch gerne zu den Leuten ins Haus, wo man in gewohnter Umgebung einfach so ein bisschen zusammensitzt. Das ist natürlich immer eine Möglichkeit, wie man es auch konkret hat, weil ich natürlich die Fragen stelle, wo wir vielleicht selber nicht drauf kommen, wenn sie alleine sind. Wenn man alleine ist, dann ist es natürlich gut, wenn man sich zu Hause, der klassische Ordner, ne? Mhm. Der Ordner im Schrank, und wenn mal was ist, dann guck mal in den Schrank, so wie man das ja früher gemacht hat, ist gut. Da kann man Sachen reinschreiben wie Musikwünsche, Blumenwünsche oder allgemein eine Art und Weise, wie oder wo man beerdigt werden möchte. Man kann Adresslisten zusammenschreiben, was ja auch immer so ein großes Thema ist, wenn Einladungen verschickt werden sollen, an wen überhaupt.
Ja.
Ich persönlich sage dann immer, mach das am besten für den nächsten Nullgeburtstag. Ja. Für die Beerdigung ist ein bisschen komisch.
Ja.
Aber trotzdem eine Möglichkeit. Versicherungsunterlagen dazulegen. Ja. Das ist immer, also so dieser Ordner zu Hause ist immer gut.
Ist immer praktisch. Kann man dann halt auch wirklich reinschauen und dann wissen die Hinterbliebenen ja einfach, aha, Person XY wollte das so und so machen. Wir haben alles hier und müssen uns um nichts mehr kümmern.
Genau.
Um so einen Ordner anzulegen, ganz ehrlich, das ist ja auch kein Hexenwerk. Also, sind da Fische drin? Ach, frische.
Ganz viele.
Also, für die Hörerinnen und Hörer. Die laufen hier gerade an so einem kleinen Teich vorbei und ich habe mich gerade gewundert, was sich da drin so bewegt. Ah, Frösche da, jetzt sehe ich auch welche.
Ja, viele Frösche.
Sehr viele Frösche.
Fische. Dann haben wir auch sehr viele Graureiher, die uns besuchen kommen. Die wollen wir eigentlich nicht so gerne haben, weil dann haben wir nicht mehr viele Frösche und Fische. Mhm. Aber die müssen ja auch leben, also es sei ihnen gegönnt. Ja, Rehe hatten wir hier schon.
Wenn wir da mal so ein bisschen spirituell rangehen, denkst du, das sind vielleicht die Seelen der Menschen, die hier liegen?
Auch möglich, klar. Also es ist auf alle Fälle ein Ort, der so ein bisschen besinnlicher ist und wo sich, glaube ich, Menschen wie Tiere wohlfühlen. Und das ist auf alle Fälle auch eine Möglichkeit.
Also ich muss immer noch sagen, ich bin wirklich, wirklich begeistert von diesem Projekt hier, was du geschaffen hast, weil ja, es hat halt nicht dieses typische unangenehme Friedhofsfeeling. Wir sind hier, wir spazieren halt wirklich ganz entspannt lang. Es ist eine schöne Atmosphäre. Es ist respektvoll den Verstorbenen gegenüber. Ich bin wirklich schwer begeistert davon. Und ich finde auch, sowas sollte tatsächlich, wenn es noch nicht so verbreitet ist, mehr in Betracht gezogen werden. Weil, ja, wie du schon sagtest, die Situation mit dem kleinen Mädchen, besser geht's doch gar nicht.
Also wenn Städte sowas in ihren Örtlichkeiten haben wollen, dann könnte sich gerne an mich wenden.
Ja.
Ich bin auch in Tüstring zum Beispiel, schauen wir, da haben wir auch ein Beerdigungsinstitut. Und auch da schauen wir nach dieser Möglichkeit, dass es da vielleicht umzusetzen ist. Also ich bin für alles offen und ich finde, das ist einfach eine Möglichkeit, die jeder Ort haben sollte. Und hier ist es wirklich so, dass das auch ganz viele Leute nutzen, die hier niemand beerdigt haben.
Ja.
Also es kommen viele Leute hierher, spazieren hier, fahren hier mit dem Fahrrad, setzen sich auf eine Bank und lesen ein Buch, oder?
Ja, auch. Okay, das würde ich persönlich würde das vielleicht nicht machen. Das wäre mir dann vielleicht doch etwas zu dicht am Tod. Aber trotzdem ist es wirklich richtig, es ist richtig, richtig schön. Und es wird ja auch noch vergrößert, wenn ich da hinten hinschaue. Wir sind da gerade durchspaziert, haben leider gar nichts darüber gesagt.
Ja.
Aber da hinten wird es ja auch noch vergrößert. Da sind die neuen Bäumchen gepflanzt.
Genau.
Die kleinen Bäumchen, die aber auch schon so 2-3 Meter hoch sind.
Oh, hier sind sie auch schon, ja. Genau.
Also die sind ja, da kommt noch einiges hier. Das ist richtig, richtig toll.
Ja,
wirklich.
Hier der alte Teil, der sieht ja jetzt wirklich schon wie so ein kleines Wäldchen aus. Mhm. Und der neue Teil, ja, wie gesagt, das sind jetzt gute 10 Jahre. 10 Jahre weiter sieht das hinten auch so aus.
Ja.
Vielleicht können wir langfristig gesehen das Ganze auch dann schließen. Wir haben im Moment noch so einen kleinen Flecken Ackerland dazwischen. Vielleicht können wir es irgendwann schließen. Das wäre ja auch schön, wenn man so eine zusammenhängende Fläche hätte. Doch, ist, glaube ich, eine schöne Örtlichkeit, ein schöner Bereich, den wir irgendwie in Sulingen geschaffen haben und der sehr gut angenommen wird.
Definitiv, definitiv. Was ich so erlebt habe, hier war ja, uns kam ja vorhin auch ein Herr entgegen, der hier lang spaziert ist. War wirklich, also ja, ich bin wirklich sehr begeistert. Aber trotzdem, ich bitte in Kroatien in meiner kleinen Bucht.
Das
kannst du dir gerne merken.
Machen wir.
Wir haben zwar so ein bisschen über Vorsorge schon gesprochen, aber gibt es irgendwas, was du den Menschen mitgeben möchtest?
Schwierig. Also wie wir schon gesagt haben, macht euch Gedanken über das Thema Tod. Es ist auf alle Fälle ein einfacheres Thema beim Bierchen und beim Würstchen, als wenn jemand schwer krank irgendwo ist. Ich muss traurigerweise sagen, meine Schwiegereltern sind auch verstorben, hatten damals nicht so das Verhältnis zum Tod. Mhm. Mit einem Bestatter als Schwiegersohn kommt man da nicht umzu. Das klappt nicht. Und zu ihren Lebzeiten haben wir uns auch beim sogenannten Bierchen und Würstchen mal über das Thema unterhalten. Und wir waren sehr dankbar darüber, diese Informationen gehabt zu haben, als sie dann verstorben sind.
Ja.
Und das glaube ich, geht jeder Familie so, dass man über jede Entscheidung dankbar ist, die schon getroffen wurde. Und das sollte man tun.
Ja, und es muss ja auch nicht wirklich, so ein ganz strenges, schlimmes Gespräch werden, sondern wirklich, wie du sagst, einfach holt euch ein Bierchen dazu, jo. Auch alkoholfrei gerne.
Ja. Oder also es soll kein Ansporn zum Alkoholtrinken sein, aber in jeglicher Art und Weise möglich. Oder genau. Auch beim Stück Kuchen, ja genau, das ist auch gut.
Genau, einfach wirklich vielleicht versuchen, möglichst entspannte Atmosphäre zu erschaffen und dann mal versuchen, ein bisschen Tacheles zu reden.
Wobei man wirklich sagen muss, da haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass manchmal auch Kinder das Ganze blockieren. Mhm. Dass die ältere Generation darüber sprechen möchte und dass dann die Kinder sagen, den Satz finde ich auch immer gut, der kommt auch sehr häufig, aber Mama, Papa, ihr wollt doch noch nicht sterben. Mhm. Naja, wer will das schon, ne? Also, da ist es auch immer so ein Thema, das wollen wir natürlich alle nicht oder die wenigsten, außer wenn man jetzt wirklich schwer krank oder wirklich Probleme hat. Aber trotzdem sollte dieses Thema immer präsent sein. Und gerade diejenigen sind dann nachher die, die sagen, ein Glück hat er darüber gesprochen.
Ja.
Aber erstmal so Blockade, ne?
Ja. Also bin ich ehrlich gesagt, ich bin ganz genau die Person, die du gerade beschrieben hast.
Ja.
So das erste Mal, als mein Papa darüber sprechen wollte, habe ich auch gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Da sprechen wir nicht drüber.
Ja.
Lass uns in 20 Jahren nochmal drüber reden.
Genau.
Ja, diese 20 Jahre sind aber jetzt auch schon, 10 Jahre vorbei.
Würde ich sagen, Glück gehabt.
Ja, also ne, irgendwann früher oder später muss so ein Gespräch kommen.
Genau. Vielleicht kann ich dich jetzt animieren.
Ja. Also ein bisschen animierter bin ich, sage ich mal so, weil ja, der Wald hat es mir schon ein bisschen angetan. Aber gibt es noch so eine Sache, wo du denkst, oh, darüber hätten wir sprechen sollen, haben wir aber gerade nicht?
Schwierig.
Ja, ich weiß, meine Fragen sind immer ein bisschen gemein.
Nein, ich muss sagen, deine Fragen sind gut. Ich habe ich durfte ja auch ein Großteil durfte ich ja schon einsehen und da habe ich gedacht, okay, das ist mal so einfach so, wo man sich gut drüber unterhalten kann, wenn man auch mal spazieren geht.
Genau.
Was für eine Frage kann man stellen? Es gibt natürlich 1000 Fragen, die mir noch nicht gestellt wurden, die einem natürlich in der Sekunde dann nicht gerade einfallen. Na, welche Schuhgröße habe ich, ist im Moment nicht ganz so interessant. Okay. Es sind auf alle Fälle die Punkte, die gefragt werden sollten, die einem irgendwie auf dem Herzen liegen. Und das können die unterschiedlichsten Fragen sein. Und da kann mich auch jeder zu jeder Frage anrufen. Mhm. Vorzugsweise zu Geschäftszeiten.
Sag uns gerne deine Telefonnummer.
04271 für Suling und dann die 5299. Da kann man gerne anrufen zu jeglicher Frage. Manchmal kommen natürlich auch Fragen, die ich nicht beantworten kann, aber dann kenne ich meistens jemanden, der sie beantworten kann. Mhm. Wir haben Fragen gehabt über Sterbehilfe, Sterbebegleitung in jeglicher Art und Weise. Da bin ich natürlich nicht der Fachmann, habe ich auch gesagt. Ich bin ja eigentlich der danach kommt. Aber trotzdem glaube ich, dass ich denjenigen auch gut helfen konnte, wo man oder wie man sich Hilfe holen kann.
Ja, genau. Wenigstens als Informationsweitergeber an die Handnehmer, sage ich jetzt einfach mal.
Manchmal kommen Fragen über Friedhöfe in Süddeutschland. Hm. Kann ich auf Stand natürlich auch nicht beantworten, aber ich kenne Leute, die das beantworten können und kümmere mich dann drum.
Ja.
Also ich bin grundsätzlich immer für alle Fragen offen und versuche dann so gut es geht zu helfen.
Und das 24/7, aber wir bitten trotzdem drum, bei Geschäftszeiten dann anzurufen.
Ich würde nachts ans Telefon gehen, aber es muss ja nicht unbedingt sein.
Aber nur, wenn es ein richtiger Notfall
ist. Nur, wenn es einen Notfall angeht, 24 Stunden erreichbar. Und dann helfen wir auch in der Nacht oder am Wochenende oder an Feiertagen oder wann auch immer unsere Hilfe benötigt wird.
Kommt das oft vor, dass du nachts angerufen wirst?
Ja, klar.
Echt? Oh. Ja. Oh, dann wird man aus dem Schlaf gerissen, vom Schlafanzug direkt in den Anzug rein? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja.
Ehrlich?
Ja.
Auch abgefahren.
Ja. Mittlerweile mache ich es nicht mehr immer. Oftmals schicke ich auch unsere Mitarbeiter. Den Luxus nehme ich mir dann einfach raus. Aber ich habe das auch schon fast 30 Jahre gemacht und das ist dann doch manchmal schlecht, wieder in den Schlaf zu kommen. Und 3 Kinder habe ich auch noch. Also da ist es schon mal ganz schön, wenn man so ein bisschen schlafen kann. Aber natürlich bin ich erstmal derjenige, der am Telefon ist, der erstmal helfen kann und dann dementsprechend organisiert, dass das auch alles klappt.
Also wahnsinnig beeindruckend, wirklich. Ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du mir deine Zeit schenkst und wir darüber mal so ein bisschen sprechen konnten und hoffentlich unseren Hörerinnen und Hörern auch ein bisschen was mitgeben konnten. Und in diesem Sinne, vielen, 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 vielen Dank. Ich bin sehr, sehr glücklich. Danke für deine Zeit.
Sehr gerne. Und gerne wieder.
Vielleicht schnacken wir dann noch mal irgendwann anders über ein Thema.
Wir hören voneinander.
Auf Schritt und Tritt.